So, ab jetzt wird es ernst, ab jetzt werde ich aufgenommen, jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Jetzt kann ich festgelegt werden auf das, was ich sage, aber es wäre auch nicht schlecht. Gut, nochmal fürs Protokoll. Waffenrüstung Gottes. Epheser 6, ab Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, Gott sagt uns, wir sollen stark sein in ihm und nicht aus uns heraus. Und das ist ein erster wichtiger Hinweis für uns. Ich versuche oft aus eigener Kraft meinen Dienst, meine Ehe auf die Reihe zu kriegen und dabei fordert Gott mich auf, aus seiner Stärke heraus. Khalil hat gestern auch gepredigt und das was mitgegeben auch zum Thema Anbetung. Anbetung heißt auch, Gott die Dinge, die wir haben, hinzulegen, abzugeben. Uns Dinge anzuvertrauen. In dem Fall geht es darum, den Schutz Gott auch anzuvertrauen. Es ist ein Akt der Anbetung zu sagen, nicht ich bin hier in der Lage, das alles zu managen, sondern ich lege es, ich gebe es ab an Gott und sage, Vater, du bist hier derjenige, der die Kontrolle hat über mein Leben, über das Leben meiner Familie. Waffenrüstung Gottes. Mir ist in der stillen Zeit ein Bibelvers aufgefallen, wo Gott von seiner Waffenrüstung spricht. Paulus sagt, das ist die Waffenrüstung Gottes. Und wenn ihr mal reinguckt in Jesaja, ihr braucht nicht nachzugucken, ich lese es euch vor. Jesaja 59, ab Vers 17. Das ist nach einer Stelle, wo Gott wieder über sein Volk, würde ich auch streng, herzieht und sagt, ihr habt euch immer von mir abgewandt. Immer wieder habe ich versucht, euch anzufangen. Und dann sagt er im Vers 17, als der Herr, als Jahwe dies sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war und er war verwundert, dass kein Fürsprecher da war. Da half ihm sein eigener Arm und seine Gerechtigkeit, die unterstützte ihn. Er legte Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er legte als Kleidung Rachegewänder an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. Gott zieht den Panzer der Gerechtigkeit an. Ich habe mir überlegt, warum zieht Gott die Waffenrüstung Gottes an? Er macht sich die Gerechtigkeit zu eigen. Wie kann ich über jemand gerecht urteilen, wenn ich selber kein Recht für mich selber ausübe? Gott ist gerecht, er ist absolut gerecht. Und er macht die Gerechtigkeit zu seinem Panzer. Er ist unverklagbar, weil er absolut gerecht ist. Und mal ganz ehrlich, wenn wir uns überlegen, wenn wir darüber nachdenken, über unser Leben, für uns ist Gerechtigkeit eine Grauzone, die geht von hier bis hier. Und innerhalb von dieser Zone sagen wir, okay, das geht noch, es ist okay, es ist nicht okay. Gott sagt, hier ist Gerechtigkeit und hier ist Ungerechtigkeit. Dazwischen steht eine Mauer. Gerecht, ungerecht. Und das ist auch das, was er lebt, das, was er uns weitergibt. Er ist absolut gerecht. Das ist seine Waffenrüstung. Gut, die Waffenrüstung Gottes, was hat sie mit uns zu tun? Vers 11 im Epheserbrief, das ist der zweite Rat, den Gott uns hier gibt. Zieh die ganze Waffenrüstung an, damit ihr standhalten könnt gegen den listigen Kunstkniffen des Teufels. Und jetzt mal ganz ehrlich, die meisten Menschen, die ich kenne, die meisten Christen, die ich kenne, die ziehen einen Teil der Waffenrüstung an, die sagen, oh, heute passt mir der Gürtel ganz gut. Morgen brauche ich vielleicht den Halm des Heils. Vielleicht brauche ich mal dieses Schwert an meiner Seite. Und Paulus sagt, Vorsicht Leute, zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, nicht nur ein Teil. Ihr braucht die ganze Waffenrüstung. Er gebraucht das Bild von einem römischen Legionär. Dieses Bild haben die Menschen gut verstanden in Ephesus. Die wussten genau, wovon er hier redet. Und die wussten auch, ein römischer Soldat war nur teilweise geschützt, wenn sein Schild fehlte. Wenn sein Schwert fehlte, sein Helm, er war nur teilweise geschützt. Und Paulus gebraucht dieses Bild und sagt, Leute, ihr Christen, zieht die ganze Waffenrüstung an. Ihr braucht die ganze Waffenrüstung. Und er sagt auch, er redet von den listigen Kunstgriffen des Teufels. Er nennt den Feind, gegen den wir in dieser Waffenrüstung kämpfen, auch ganz genau. Und er sagt auch listig. Die Gefahr vom Teufel ist nicht, dass er herkommt wie ein brüllender Löwe, für uns sichtbar, sondern dass er unsichtbar kommt. Er kommt leise, er kommt schleichend Und oftmals denken wir, es ist nicht er, es sind wir. Das ist so gefährlich und so tückisch. Das ist die Handschrift vom Teufel. Und er warnt uns davor, sagt, Vorsicht, die List des Teufels. Da, wo wir uns gegeneinander aufbringen, wo oftmals plötzlich irgendwas nicht mehr rund läuft. Wir denken, wir sind vielleicht schlechte Menschen und so. Ich will nicht alles vergeistlichen, aber oftmals haben wir die Waffenrüstung nicht an. Und dann sind wir verwundbar. Er sagt uns auch, ja, wisst ihr was, mir fällt gerade ein Bild ein. In Italien und in Thailand gibt es solche Kampfhähne. Kennt ihr die Kampfhähne? Die sind wunderschön. Die sind geschmückt mit bunten Federn. In Thailand werden sie teilweise rot und gelb angemalt, dass man sie auseinanderhalten kann. Die sind schön, die sind groß und sind stark. Und eigentlich sind sie zwar in gewisser Weise aggressiv, aber sie würden sie nicht töten. Aber die Menschen, die packen diese Kampfhähne im Genick, schütteln sie gegeneinander, bis sie richtig aggressiv werden. Dann kriegen sie solche Stahlsporne, so Dornen hier an die Kralle ran und dann bringen sie sich gegenseitig um. Und das Gleiche versucht der Teufel auch mit uns. Er kommt in unsere Gemeinde rein, er sät Zwietracht, er bringt uns gegeneinander auf und wenn wir nicht aufpassen, verletzen wir uns. Das ist die List des Teufels. Davor warnt uns Paulus und sagt, Achtung Leute, hier ist was im Werke, das ist unsichtbar, es ist schleichend, es ist subtil, aber es kommt mitten unter euch. Wir hören von Syrien diese Tage. Als ich vor 2 Jahren in Jordanien war bei Pastor Khalil, da habe ich schon von diesen Flüchtlingen gehört. Wir haben schon gewusst, die kommen da schon rüber. Und jetzt höre ich, es sind noch viel, viel mehr geworden. Flüchtlinge, die aus Syrien flüchten, die weg vom Krieg rennen. Wir hören in Nachrichten, John Kerry hat es gestern Abend wohl gesagt, hey, wir haben bald Beweise und wir werden es bald nicht mehr zulassen, dass es geschieht. Die rasseln mit den Ketten und es ist eine sehr, sehr kritische Sache in Syrien. Und wir hören von vielen, vielen Toten, von Hunderten von Toten. Da unten tobt ein Krieg, der ist erbarmungslos, ein Krieg gegen Frauen und Kinder. Eine furchtbare Sache. Aber wisst ihr was? Paulus warnt uns vor einer anderen Sache. Er sagt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Dieser Krieg in der unsichtbaren Welt fordert noch viel, viel mehr Tote. Wir sind uns gar nicht bewusst, dass dieser Krieg in der unsichtbaren Welt viele Menschen von Gott wegbringt und dass viele Menschen alle Ewigkeit verloren sind, weil dieser Krieg in der unsichtbaren Welt tobt. Lassen wir uns nicht täuschen, wir sind mitten im Krieg. Wir sind mitten im Krieg, wo es darum geht, wollen wir uns Jesus zuwenden oder nicht. Syrien ist furchtbar und grausam. Es ist ein Verbrechen gegen die Menschheit und gegen Völkerrecht. Aber der Krieg in der unsichtbaren Welt ist noch viel, viel schrecklicher. Und er wird noch viel, viel subtiler ausgetragen. Und der trägt die Gemeinde, den Kampf mit in die Gemeinde rein. Das ist das Tückische dran. Wir brauchen die Waffenrüstung Gottes bitter, bitter nötig. Ich fange mal an zu lesen. Gehe weiter mit Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Also nochmal der dringende Hinweis, zieht die ganze Waffenrüstung an. Ihr seid im Krieg, ihr alle seid im Krieg, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr euch behaupten könnt, wenn der Angriff kommt. Mir ist nur allzu bewusst, dass ich auch nicht immer alle Waffenrüstungsteile anhabe. Dass ich manchmal die anziehe, wo ich merke, das ist gerade größte Not. Und ich muss mich auch mal wieder daran erinnern, die Waffenrüstung anzulegen, mich vorzubereiten für diesen Tag, für meinen Dienst, ja, für die Familie, dass ich nicht verwundbar sein werde an diesem Tag. Gut, jetzt gehen wir mal rein in die Waffenrüstung selber. Ab Vers 14 geht's los. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was nennt er als erstes? Was nennt er als erstes? feststehen. Ich war Boxer früher, Kickboxer, ein paar Jahre lang. Und als Boxer, da weißt du, du musst feststehen. Wenn du nicht feststehst, dann kann dich der Feind leicht rausholen. Du musst beweglich sein, du musst dich verteidigen können. Wenn du angegriffen wirst und stehst irgendwie gerade ungünstig auf einem Bein vielleicht sogar, du hast als Boxer verloren, du wirst angegriffen, du wirst umgeprügelt. Oder stell dir vor, du stehst auf einem wackeligen Brett und ein anderer Gegner steht auf dem Betonboden. Du hast schlechte Karten, wenn du gleich stark seid, sieht es schlecht aus für dich. Als Boxer weiß ich das. Als Boxer weiß ich, da ist es mir vollkommen klar, ich brauche einen festen Stand. Als Christ weiß ich es oftmals nicht. Ihr Lieben, was ist für uns der feste Stand, den wir brauchen, um gegen den Feind zu bestehen? Was ist mein Grund, mein Fundament? Mein fester Stand ist Christus. Mein unverrückbarer Stand ist Christus. Paulus schreibt in 1. Korinther 3, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Es kann keinen anderen Grund für uns Christen geben, kein anderes Fundament geben als Christus für uns. Und ich glaube, wir haben es schon so oft gehört, dass es für uns gar nicht mehr so richtig ins Herz reindringt, weil wir es so oft gehört haben. Jesus ist eines Tages mal mit seinen Jüngern unterwegs und er fragt Petrus, was glaubst du, vor wen halten mich die Leute? Er sagt, vor Elia, vor Johannes, vor einem der anderen Propheten. Und er sagt, vor wen hältst du mich? Und er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt ihm, das Fleisch hat es dir nicht offenbart, sondern der Geist hat es dir offenbart. Mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Und er sagt, du bist Petrus. Und auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Und da ist ein Wortspiel drin, ich habe es schon mal erwähnt kürzlich, da ist ein ganz spannendes Wortspiel drin. Er sagt, du bist Petros und auf diesen Petra will ich meine Gemeinde errichten. Petros ist ein Stein, so ein handgroßer Stein. Du bist Petros, du bist dieser Stein, aber auf diesen Petra, und das ist eine Felssohle, die ist tief, die ist fest, die ist ein Fundament, auf diesen Petra will ich meine Gemeinde errichten. Nicht auf diesen Fels, auf diesen Petra. Der Glaube, den Petrus hat an Christus als den Sohn des lebendigen Gottes, ist dieses Petra, dieses Fundament, das tief in die Erde reicht. Das ist der Glaube, auf dem die Gemeinde errichtet wird. Das ist der Glaube, auf dem die Gemeinde besteht und gedeihen und wachsen kann. Wir brauchen einen tiefen Stein, einen Fels, ein Fundament. Und das ist der erste Teil. Bevor es richtig in Waffenrüstung reingeht, bevor wir die anlegen, müssen wir wissen, auf was wir stehen und dass wir feststehen, wie ein Boxer. Der zweite Teil ist der Gürtel der Wahrheit. Ich kann mir das gut merken, ein Boxer hat immer den Gürtel rum, das zeigt, ob er jetzt Champion ist oder nicht, das ist die Wahrheit. Kein Gürtel, kein Champion, Gürtel, Champion. Das ist die Wahrheit. Eselsbrücke für mich. Gürtel der Wahrheit. Es gibt eine spannende Stelle kurz vor Jesu Kreuzigung, am letzten Tag hier auf der Erde, bevor er gekreuzigt wurde. Ich lese es mal vor, Johannes 18. Da geht es auch um die Wahrheit. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in diese Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und nachdem er es gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und sprach zu ihnen, ich finde keine Schuld an ihm. Er hat wohl verstanden, dass da eine Wahrheit ist, die Wahrheit der Juden bei weitem übersteigt. Christus ist die Wahrheit. Jesus sagt selber am letzten Abend, im Abendmahl, wo es darum geht, wo die Jünger ihn versuchen, näher kennenzulernen, wo es persönlicher wird. Wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Komm zu mir. Ich bin der Weg zum Vater. Ich bin die Wahrheit, ich stehe für die Wahrheit. Ich bin in diese Welt gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Und er sagt auch in 2 Kapitel später, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. So, jetzt haben wir die Wahrheit. Christus ist die Wahrheit. Wofür er stand, ist die Wahrheit. Woran er glaubte, worin er lebte, das ist für uns die Wahrheit. Aber es nützt nichts, wenn wir einfach nur zustimmen und sagen, es ist gut, was hier in der Bibel steht, es ist gut, finde ich klasse. Es reicht nicht. Damit es eine Waffenrüstung wird für uns, müssen wir diese Wahrheit in dem Wort des lebendigen Gottes zu unserer Wahrheit machen. Im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus in Johannes 17, 17, Vater, heilige sind der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wenn sein Wort Wahrheit ist, dann ist es für uns ganz, ganz wichtig, dass wir als diese Waffenrüstung Gottes, diese Wahrheit, das geschriebene Wort Gottes, zu unserer Wahrheit machen. Und dass wir aufhören zu zweifeln. Es ist so tückisch. Die Welt versucht uns da wegzureißen, in die Irre zu leiten. Es geschieht so schnell. Ich kenne das von der Straße. Da kommen die Menschen mit irgendwelchen Gedanken her und die hören sich so logisch an, so gut an. So leicht. Und wenn du nicht Acht gibst, dann machst du eine falsche Wahrheit zu deiner Wahrheit. Genau davor warnt uns Paulus. Er sagt, mach die Wahrheit zu einem Gürtel. Tragt ihn vor euch her. Macht die Wahrheit der Bibel zu eurer Wahrheit. Dann war noch die Rede von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wir haben ein ganz komisches Bewusstsein für Gerechtigkeit. Unser Bewusstsein für Gerechtigkeit erwacht genau in dem Moment, wo uns Unrecht getan wird. Vorher schläft es und es ist manchmal so verwischt. Wir sind sehr flexibel in dem Betrachten und Anerkennung von Wahrheit von anderen Menschen in Situationen, die uns vielleicht auch gar nicht unbedingt angehen. Wir sind sehr flexibel, wenn wir Wahrheit betrachten, die irgendwo mit Politik zu tun haben, wo wir andere Menschen urteilen, im Fußball, im Sport. Das hätte ich besser können. Das hätte er nicht tun sollen. Das war falsch. Wie konnte er sowas nur tun, wo wir uns zum Richter aufschwingen? Ich bin nicht viel besser. Ich falle auch am zu rein. Aber es gibt eine absolute Gerechtigkeit und die haben wir nicht selber aus uns herausgebracht. Eine absolute Gerechtigkeit, die uns bereitgestellt wird. Römer 5, Vers 18. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, da ist die Rede von Adam, dem ersten Menschen. Also wie nur durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, das ist Jesus Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Da wird es greifbar. Merkt ihr, es ist die Rechtfertigung, die Leben gibt. Da wird dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit plötzlich greifbar. Es ist die Rechtfertigung, die uns Leben gibt. Nicht nur hier auf der Erde, sondern alle Ewigkeit. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, die vielen zu Gerechten gemacht. Also, trachten wir doch zuerst nach der Gerechtigkeit Gottes, nach der Gerechtigkeit, die uns widerfahren worden ist. Und leben in dieser Gerechtigkeit, machen sie zu unserer Gerechtigkeit. Nicht, weil ich irgendwas gut gemacht habe, weil ich so gut bin, aber weil der eine so gut war und sich für mich geopfert hat und diesen Preis bezahlt hat. Seine Gerechtigkeit zu meiner Gerechtigkeit und darüber hinaus ist Gerechtigkeit eines der wichtigsten Dinge für Gott, den Vater. Trachtet, sagt Jesus in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zugetan werden, aber zuerst nach seiner Gerechtigkeit. Es ist schwer, ich weiß es. Aber es hilft, immer wieder drauf zu gucken. Sind wir noch im grünen Bereich mit unserer Gerechtigkeit, mit unserer Selbstgerechtigkeit? Oder laufen wir meilenweit dran vorbei? Ich baue manchmal Mauern auf, wo ich merke, ich bin gerade mit jemandem im Argument, im Streit können wir auch sagen. Und ich denke, ich habe die Rechte auf meiner Seite und baue mir so eine Mauer auf. Und da ist dann irgendwann schwer durchzukommen. Dann baue ich mir selber eine Gerechtigkeit auf, die aber nicht eine absolute Gerechtigkeit und somit auch nicht die Gerechtigkeit Gottes ist. Es ist meine Gerechtigkeit. Wenn ich da nicht Acht gebe, komme ich da nicht so schnell raus aus dieser Mauer. Dann verhärten sich die Fronten. Die Gerechtigkeit Gottes für mein Leben, dass ich ewiges Leben in ihm habe, bleibend. Und die Gerechtigkeit, nach der ich streben möchte, weil er Gerechtigkeit liebt. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. In Matthäus 7, also im Kapitel weiter, sagt Jesus noch eine ganz eindringliche Warnung. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr andere zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Gott lässt sich nicht veräppeln. Wir haben gehört auch von Khalil, wie wir treffend uns verstellen können, wie wir was vortäuschen können. Wir können anderen Menschen wunderbar was vortäuschen, wie gut wir sind, wie gerecht wir sind. Wir können uns nicht belügen, wir können ihn nicht belügen. Gut, kurz Luft holen. Dann kommen wir zum nächsten Ausrüstungsgegenstand. Epheser 6, Vers 15. Und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Ich frage manchmal die anderen Menschen, warum sind Stiefel ein Ausrüstungsgegenstand, eine Waffenrüstung Gottes? Warum Stiefel? Falls mir mal ein Speer auf den Fuß fällt? Warum nimmt Paulus das Beispiel von Stiefeln als Ausrüstungsgegenstand der Waffenrüstung Gottes? Macht doch eigentlich keinen Sinn. Ist vielleicht, dass ich bequemer gehen kann, dass ich vielleicht irgendwo den großen Zeh anstoße? Hans-Peter Reuer ist gestorben vor einer Woche. Und in einer Predigt hat er mal erwähnt, dass er selber auch nicht immer so ganz fest im Glauben steht. Er steht manchmal vorne und erzählt von seinem Glauben und manchmal ist er auch nicht so ganz sattelfest in seinem Glauben. Manchmal hat er Fragen und Zweifel. Und zu ihm hat mal ein Missionar gesagt, wenn du in deinem Glauben zweifelst und nicht sicher bist, dass das, wofür du stehst, wovon du redest, die Wahrheit ist, wenn dein geistiges Bild ins Wanken kommt, dann geh raus auf die Straße und predige. Und ich möchte jetzt auch Zeugnis geben. Wir gehen als Team, es sind ein paar Leute vom Outreach-Team heute hier, wir gehen jeden Freitag auf die Straße. Wir ziehen diese Schuhe zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums an. Wir bringen diese Bereitschaft mit, Zeugnis zu geben, was Gott in uns und durch uns getan hat. Und die, die hier sind, die werden bestätigen, wenn du rausgehst und den Menschen Zeugnis gibst, was Gott in deinem Leben getan hat, wie du Gott erlebt hast, wenn du dich auf der Straße mit den Gedanken anderer Menschen auseinandersetzt und du vertrittst deinen Glauben, du stehst für deinen Glauben ein, dann wird dein Glaube fester. Es ist eine richtige und wichtige Sache. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, wo Leute auf die Straße raus sind und gesagt haben, ich habe eine schlimme Woche hinter mir, mir geht es gerade nicht so gut. Ich habe schwierige Zeiten und irgendwie mit dem Bibellesen ist es gerade nicht so richtig. Das Gebet ist gerade zäh. Ich habe ein paar Dinge erlebt, die in den letzten Wochen nicht gut waren. Und sie raffen sich auf und sie gehen auf die Straße raus. Und sie kommen zurück nach ein, zwei Stunden und sagen, wow, ich habe so ein gutes Gespräch gehabt. Wow, da war dieses eine Paar, Die haben die Fragen gehabt, ich konnte nichts beantworten. Ich habe gesehen, wie sie bewegt waren. Und ich habe gesehen, wie das Wort Christi in sie eindringt und wie sie verändert. Und wie sie plötzlich, wie die Augen plötzlich leuchten. Wie diese Menschen verändert werden. Und es war so gut für mich, es war so wichtig für mich. Und du merkst, die Menschen, die kriegen da plötzlich durch diese Stiefel zur Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums, kriegen sie plötzlich neue Kraft in ihren Glauben rein. Da wird es plötzlich wieder anfassbar, lebendig. Und ein zweiter wichtiger Aspekt ist der, dass wir auf die Straße rausgehen und oftmals Menschen begegnen, die haben irgendwelche fantastische Vorstellungen. Die haben irgendwelche Bilder von Gott oder irgendwelche Weltbilder. Die haben vielleicht auch Bilder, die sie aus ihrer Erziehung mitbringen, vom Elternhaus mitbringen, die irgendwie nicht mehr passen. Und die konfrontieren uns mit diesen Bildern. Manchmal sind es theologische, ganz komische theologische Geschichten, die sie uns erzählen. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, um euch ein Beispiel zu nennen, vor einigen Jahren habe ich mit zwei Muslims mich unterhalten und sie haben so über die Bibel eigentlich so verächtlich geredet. Und ich rede niemals schlecht über den Koran. Ich will die Menschen respektieren, auf Augenhöhe begegnen. Also war es für mich eine einseitige Sache. Ich musste mich eigentlich verteidigen, die Bibel verteidigen. Und damals war ich noch nicht so gut in der Bibel unterwegs, da habe ich noch nicht die Bibel so gut gekannt wie heute. Und einer von den Muslims, das war wohl so irgendwie so ein Leiter bei denen, sagt so ganz verächtlich, ja, ihr mit eurer Bibel, da sind ja zwei unterschiedliche Stammbäume drin von Jesus. Und ich, nenne es kann nicht sein. Doch, doch. In Matthäus und die andere Stelle hat er zum Glück nicht gefunden. Ich muss mich dann trennen von ihm, ich muss noch was, ein Geburtstagsgeschenk einkaufen von Arbeitskollegen, das war kurz vor Ladenschluss. Ich habe die dann nie wieder gesehen. Ich bin heimgefahren, habe meine dicke Schlachter 2000 aufgeschlagen und dachte, es kann nicht sein, dass da so ein großer Fehler drin ist in der Bibel. Und guck, okay, Matthäus-Evangelium, okay, passt. Lukas-Evangelium, oh. Und es hat mich beschäftigt und ich habe da irgendwie keine Antwort drauf gefunden im ersten Moment. Und meine Frau sagt, betet drum. Und ich, stimmt, das Naheliegendste. Und ich bete drum. Wisst ihr, ihr lacht jetzt, aber mich hat diese Frage beschäftigt. Ich dachte, ist in der Bibel, ist da irgendwie ein grober Fehler drin? Glaube ich vielleicht an das Falsche? Da war dieser Angriff ganz deutlich spürbar auf der Straße durch diese zwei Moslems. Gott segne sie. Und ich habe das mit mir rumgetragen, 2 Wochen lang rumgetragen, ist in der Bibel so ein grober Fehler drin? Warum hat es keiner gemerkt außer mir? Ich habe gebetet. Dann sitze ich im Auto meiner Frau und sie hört gerade von einem amerikanischen Bibellehrer eine Bibelstelle, wo es genau darum geht, die Stammbäume von Matthäus und Lukas. Und meine Ohren sind aufs Dreifache angewachsen, könnt ihr euch ja vorstellen. Ich möchte euch jetzt ersparen, worum es da jetzt genau geht. Es ist etwas kompliziert, hängt mit einem Fluch zusammen, den Gott über einen König ausgesprochen hat. Aber letztendlich ist es ein grandioser Winkelzug Gottes, den er getan hat und tun musste, um diesen Fluch von Jesus Christus abzuhalten. Der eine Stammbaum ist der von Jesus Christus durch Josef und der andere ist der von Maria in Lukas. Plötzlich wird es ganz, ganz klar. Aber es wird nicht nur klar, sondern du merkst plötzlich, Gott hat einen großartigen Plan dahinter, dass es 2 unterschiedliche Stammbäume gibt. Ein großartiger Plan. Wenn es euch interessiert, kann ich euch nachher das unter 4 Augen erzählen. Es ist großartig und plötzlich, schwupps, wird mein Brustpanzer wieder ein Stück enger, die Platten wachsen zusammen und der Brustpanzer wird enger und er wird stärker. Durch diese Fragen von diesen 2 Moslems ist mein Brustpanzer zusammengewachsen. Wenn der Nächste auf mich zukommt und sagt, das sind 2 unterschiedliche Stammbäume, dann bin ich vorbereitet. Es ist aber wichtig, wisst ihr, dass wir es lernen, die Waffenrüstung richtig zu gebrauchen, richtig einzusetzen. Nicht einfach runterlabern, runterbeten und sagen, so, jetzt habe ich es gebetet, jetzt ist es gut. So, wir müssen wissen, was wir da tun. Ein römischer Legionär muss auch wissen, wo er den Helm draufsetzt. Nicht aufs Knie, sondern auf den Kopf. Würde ich doch sagen. Ah, kleines Commercial an der Stelle. Am Donnerstag fahren wir als Outreach-Team raus nach Meersburg. Sonne, es wird schönes Wetter geben, ich habe es schon bestellt. Eis essen, Strandpromenade und wir evangelisieren. Wir gehen eine Stunde raus und teilen das, was wir glauben, mit anderen Menschen auf der Straße. Wer ist erst im Auto? Ich stehe mal kurz die Hände hoch. Also ihr seht, ihr könnt hier euch an einen von ihnen dranhängen. Wir fahren dann gemeinsam raus als Team, gehen in Meersburg auf die Strandpromenade und wir erzählen den Menschen von Jesus und was er für uns getan hat, wie cool es ist, Christ zu sein. Wir schließen unseren Brustpanzer ein Stück weit. Donnerstag, aber hört genau zu, schreibt es euch hinter die Ohren, 12.30 Uhr fahren wir los. Wir müssen frühzeitig los, weil wir nicht so viel Zeit haben. Wir müssen hinfahren, Parkplatz suchen, runterlaufen, dass wir da noch einen Spielraum haben. Ja, Donnerstag, 12.30 Uhr, Eis essen, Sonne, Strandpromenade, evangelisieren, Brustpanzer schließen, in der Reihenfolge. Gut, Commercial zu Ende. Ja, das war meine Lieblingsstelle, gebe ich ja zu. Weil jemand, der hier unter uns sitzt, Birgit, vor 7,5 Jahren diese Stiefel angehabt hat, bin ich heute hier. Danke dir nochmal. Epheser 6, 17. Und nehmt euch auch den Helm des Heils. Wofür ist der Helm gut? Als Boxer weiß ich, meine Rübe muss gut geschützt sein. Wir sehen ja, was passiert, wenn Boxer keinen Schutz aufhaben. Die beißen irgendwann anderen ins Ohr rein. Die sind irgendwie ganz komisch drauf. Es ist gut, wenn wir unseren Kopf schützen. Paulus wusste das auch. Er hat dafür gesorgt, dass wir auch diesen Ausrüstungsgegenstand, den Helm des Heils haben und aufziehen. Und ihr Lieben, ihr glaubt nicht, wie viele Menschen, Christen, wiedergeborene Christen, immer noch daran zweifeln, werde ich wirklich bei Gott sein in aller Ewigkeit. Christus ist unser Heiland. Nicht wir, sondern er hat das Heil für uns bereitgestellt durch seinen großartigen Sieg am Kreuz. Es war ein Sieg, es war ein großartiger Sieg, den er für uns erstritten hat, damit wir diesen Helm des Heils aufsetzen dürfen. Er ist unser Heiland. Er hat den Weg zum Vater frei gemacht. Und so manch einer rennt noch in der Gegend rum und überlegt sich, was kann ich Gutes tun, dass ich zu ihm kommen darf, zum Vater kommen darf. Wir haben ja vorher gesehen, Jesus selber sagt, welche der letzten Worte, die er uns mitgegeben hat am Abendmahl. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zum Vater. Der Weg ist jetzt frei. R&V-Versicherung? Egal. Der Weg ist jetzt frei zum Vater. Er hat ihn für uns erstritten. Lass uns das doch nicht wegnehmen vom Teufel, dass er sagt, hey, bist du wirklich sicher? Du machst so viel falsch in deinem Leben. In deinem Dienst läuft nichts rund. In deiner Ehe mit deiner Frau ist es nicht optimal. Ihr streitet euch öfters. Glaubst du, Gott liebt dich wirklich? Glaubst du, du bist wirklich errettet? Du? Du hast so ein Leben hinter dir, deine Vergangenheit, deine Gedanken. Du glaubst, du bist errettet? Wie kann das sein? Und dann tut es gut, diesen Helm rauszuholen und zu sagen, wie gut, dass nicht ich dieses Heil bereitstellen muss, sondern dass er es tut für mich. Und im übertragenen Sinne setzt er mir den Helm des Heils auf. Im übertragenen Sinne ist er es, der mir diese Ehre zuteil werden lässt, diesen Helm des Heils. Und das ist für mich so beruhigend. Ihr Lieben, wenn ich selber für mich sorgen müsste, dass ich zu Gott, dem Vater, kommen könnte, mir wäre Angst und Bange. Mir wäre Angst und Bange. Wie gut, dass er es für mich tut. Wie gut, dass er für mich gesiegt hat. Lass uns es doch nicht wegnehmen. Johannes 17. Heilige sind der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Das war vorher, diesen Vers, den wir vorher nochmal rausgegraben haben, diesen Schatz, das sagt doch ganz klar, dass Gottes Wort wahr ist. Glauben wir das? Wenn wir das glauben, dann erfahren wir dieses Wort, dass Jesus Christus für uns das Erbteil bereitgestellt hat. Und es heißt im Brief an die Hebräer, dieses Opfer ist ein für alle Mal gebracht worden. Es kommt keine Nachforderung mehr. Dieses Opfer, das Christus am Kreuz gebracht hat, ist einmalig gebracht worden. Es muss nie wieder gebracht werden. Er hat es für uns bereitgestellt. Und es reicht mir, dass ich den Helm des Heils aufziehen darf. Ich muss euch noch ganz kurz eine Stelle vorlesen aus der Apostelgeschichte. Da ist ein Bezug aus dem Alten Testament, weil ich will jetzt nicht nur aus dem Neuen Testament sprechen. In der Apostelgeschichte 13 heißt es dann auch: Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich, und das von Jesus Christus die Rede, vom Messias aus dem Alten Testament, ich habe dich zum Licht gesetzt für die Heiden, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Schon im Alten Testament wird uns verheißen, er hat Christus, den Messias, den Sohn des lebendigen Gottes, zum Heil gesetzt, damit er ein Heil sei für uns bis zum kompletten Ende. Es kommt keine Nachforderung mehr. Und Jesus sagt auch, ich kenne meine Schafe, ich rufe sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen in Ewigkeit. Ist das nicht großartig? Niemand wird euch aus seiner Hand reißen. Dann lasst euch nicht durch diese Lüge vom Teufel die Heilsgewissheit rauben. Die ist vom Teufel die Fliege, das weiß ich. Jetzt werden sich die Leute, die zu Hause diese Nachricht anhören, fragen, was ich da gerade rede mit der Fliege. Epheser 6, 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Feindes, des Bösen auslöschen könnt. Und es hört sich doch irgendwie gut an. Feurige Pfeile, die auf uns abgeschossen werden, die haben früher ein ziemlich breites Schild gehabt, die Römer. Ein ziemlich großes Schild. Nicht so ein kleines, publikes, wie die Kinder heute kriegen, damit sie nicht verletzen, sondern ein richtig schönes, dickes Schild, das wirklich auch zu was taugte. Warum, sagt er dann nochmal, der Glaube, das Schild des Glaubens. Römer 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne die Werke des Gesetzes. Ich sage es nochmal. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne die Werke des Gesetzes. Mir fällt gerade ein Bibelvers ein, auch im Römer 10 ist es, glaube ich. Jesus Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, auf den Ohren zergehen lassen. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Deutlicher und auch noch schwarz auf weiß kann ich es nicht haben. Er sagt, es ist der Glaube allein, der rettet. So, wir wissen das alle. Wie können wir diesen Schild jetzt ganz praktisch einsetzen? Und da hat die Birgit vorher beim Lobpreis auch eine ganz tolle Vorlage geliefert, dass wir voneinander einstehen im Gebet. Wir sind verletzbar. Wir gebrauchen auf der Straße oft gern dieses Bild von den glühenden Kohlen. Wenn wir es den Menschen erklären, nachdem sie ihr Leben Jesus gegeben haben, dass sie nicht allein bleiben sollen. Glühende Kohlen auf einem Haufen, die geben so richtig Hitze ab. Die heizen sich gegenseitig an. Ihr kennt das vom Barbecue, das ist eine praktische Sache. Jetzt nehmt eine Kohle raus und legt die mal irgendwo anders hin. Einfach eine einzige Kohle woanders hinlegen. Die haben immer noch einen riesen Spaß miteinander. Die fehlen. Und die eine, die wird kalt. Die erlischt irgendwann. Die verliert ihre Energie, ihre Hitze. Darum ist es gut, dass wir zusammen sind. Und ganz praktisch, ich komme jetzt mal wieder zurück zu diesem Schild. Wer Asterix und Obelix kennt, jetzt bin ich gespannt, wie es Martina übersetzt. Asterix und Obelix, die bringen immer dieses Bild von diesen Soldaten, diesen römischen Soldaten, die bilden so eine Wand mit Schilden. Die haben Schilden über den Köpfen, Die haben Schilden links, rechts, überall. Was? Schildkröte heißt es. Ich finde es gut, dass wir Asterix und Obelix-Leser unter uns haben. Finde ich gut, ist doch gut. Da wird der Glaube plötzlich ganz praktisch. Und ihr wisst, wovon ich rede. Ist doch gut. Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn da jemand drauf schießt, hat es nicht so leicht, einen zu treffen. Und er hat es noch viel schwerer, einen einzigen auszumachen. Ist schwierig. Oder ein anderes Bild. Wisst ihr, warum Zebras Streifen haben? Wenn die... Ich verstehe kein Wort, aber ist auch egal. Die haben es mal ganz praktisch gemacht im Fernsehen. Wenn die auf der Flucht sind, die Zebras, die bilden, wenn die aneinander vorbeirennen und kommt irgendwie eine Raubkatze angehetzt, die bilden ein Muster, das verwirrt das Auge der Raubkatze total. Die blickt gar nicht mehr, wo sie jetzt eigentlich drauf gucken soll. Irgendwo ist total schwierig, welches ein Tier ist, gar nicht mehr einzeln. Das ist anders, irgendwie so ein Gewische, so ein Gemansche. Und die Raubkatze torkelt irgendwo mitten rein. Und vielleicht schubt sie noch so ein Zebra auf die Seite, aber es ist schwierig, ein Einzelziel auszumachen. Ich übertreibe ein klein wenig, okay, aber damit ihr wisst, was ich meine. Beim Glauben ist es genauso. Vorsicht, wenn wir als Christen merken, wir sind irgendwie gerade, wir haben gerade eine Glaubenskrise, uns geht es gerade nicht gut, wir sind vielleicht angegriffen worden. Oftmals haben wir noch ein schlechtes Gewissen. Wir ziehen uns zurück. Und wir wollen nicht, dass die Leute in unserer Umgebung sehen, dass wir gerade eine Glaubenskrise haben. Dann hören wir uns wieder gute Ratschläge an. Ist alles richtig. Aber das Schlimme ist dann, dass derjenige sich immer mehr zurückzieht. Er isoliert sich. Er bleibt allein mit seinen Zweifeln. Er wagt gar nicht, sich zu öffnen. Mir ging es mal so vor 7 Jahren. Und ich wusste gar nicht, an wen ich mich wenden sollte. Ich habe mir dann in der Verzweiflung eine Bibel gekauft, wo dann so ein paar Schwerpunkte drin waren, Schwerpunktthemen. Habe dann aber irgendwann mit Leuten auch gesprochen. Da ging es um das Thema Hölle, ewige Verlorenheit. Und dann irgendwann, nach einem Gespräch mit 2 Menschen, dann kam ich wieder raus, habe es auch wieder überwunden. Aber im Glauben ist es wichtig, dass wir zusammenstehen, dass wir uns nicht wie so ein Zebra irgendwo verirren und alleine bleiben, sondern dass wir zusammenstehen, dass wir uns gegenseitig schützen. Und wie diese Schildkröte, dass wir uns decken von allen Seiten. Wenn heute der Christ zum Beispiel jetzt irgendwie einen Angriff hat auf der linken Seite, dann steht Karo auf der rechten Seite fest und schützt ihn und sagt, hey, das, was du gerade eben erlebst, das ist nicht normal. Lass uns gemeinsam von Thron Gottes treten, lass uns gemeinsam beten. Wenn ich morgen irgendwo an irgendwas einen Zweifel habe, weil ich irgendwo eine Predigt was gehört habe, was mir sehr zusetzt, dann gehe ich zu Claudia und sage, hey Claudi, komm, lass uns gemeinsam hinknien, lass uns beten. Seelsorge oder auch im Team, dass wir einfach zusammen beten. Dass er einfach auf den Leiter zugeht und sagt, hey du, ich hänge gerade durch, ich brauche dich gerade, bete für mich, hilf mir gerade. Dass wir Menschen dann begleiten. Und manchmal ist auch eine theologische Frage, die uns von den Beinen holt. Wo wir irgendwo eine theologische Frage haben und tragen die mit uns rum, weil wir gar nicht wagen, die jemand anders zu stellen, aus der Angst ausgelacht zu haben, aber irgendwie frisst sie in uns. Dann ist es gut, wenn wir diese Schildkröte bilden und zusammenbleiben. Gott hat jedem von uns eine Schöpfkelle, einen Löffel Glaube gegeben, Römer 12. Jedem ein bestimmtes Maß an Glaube ausgeteilt. Und im Hebräerbrief steht, dass Jesus Christus selbst der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Er hat den Glauben in uns, in jedem von euch begonnen und er wird ihn auch vollenden. Und wisst ihr was? Da bete ich gern dafür, dass Jesus sich ein bisschen mehr Mühe gibt für mich, den Glauben früher fertigzustellen, ein bisschen zu polieren noch, dass Glaube mir zunimmt. Da bete ich gern dafür und sage, Jesus, hilf meinem Unglauben. Ich habe in diesen Bereichen Unglaube, hilf mir, ich hänge da gerade durch, ich brauche dich jetzt gerade eben. Kämpfen wir darum, vor Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dass er uns hilft, unseren Glauben fester zu machen, das Schild breit und tief. Das Wort Gottes. Ist für uns die Quelle des Glaubens. Römer 10 wieder. Wir wissen aber, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, die aber aus dem Wort Gottes raus. Und darum ist es für uns auch, wir sind gut beraten, wenn wir für diesen Waffenrüstung, den Glauben, die Bibel lesen. Und ich ich sage es mal ganz provozierend, lest die Bibel, erzählt sie wahr. Wenn da jemand durchs Meer durchgeht und es teilt sich, sagen wir mal, Schilfmeer, dann glaubt das. Wenn da die Sonne im Himmel stehen bleibt für ein paar Stunden, dann glaubt das. Wenn da ein Mensch nach 4 Tagen aus dem Grab herausläuft, lebendig und unversehrt, nachdem er 4 Tage tot war, dann glaubt das. Macht die Wahrheit der Bibel zu eurer Wahrheit. Glaubt dem Wort des lebendigen Gottes. Jetzt, ihr werdet es später mit eigenen Augen sehen, glaubt jetzt schon daran. Lest die Bibel, als sei sie wahr. Dann die, ich werde es ein klein wenig konkreter. Könnt ihr noch? Oh. Okay. Sind nur noch 16 Ausrüstungsteile. Gut, diese Pfeile, die, von denen Paulus da redet, die sind tückisch, weil sie da treffen, wo es weh tut. Diese brennenden Pfeile. Gott liebt mich nicht wirklich. Ich bin kein guter Christ, weil ich Sünder bin. Gott kann mich nicht gebrauchen. Ich bin schwach, ich bin unvollkommen. Du hörst meine Gebete nicht. Die gehen nur bis zur Decke. Ich bin schwach. Gibt es Gott überhaupt? Ist Jesus wirklich für mich gestorben, für mich? Stimmt die Bibel vielleicht doch nicht ganz? Und wisst ihr, was wir dagegen tun? Proklamieren. Wenn wir glauben, dass die Bibel die Wahrheit ist, dann nützt es garantiert nichts, die unter das Kopfkissen zu legen. Dann sprechen wir die Wahrheit der Bibel aus in unser Leben rein. Wir machen die Bibelstellen, die hier drin stehen, zu unserer Wahrheit. Wir sprechen sie aus. Danke, Vater, dass du mich liebst. Danke, Vater, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du an meine Stelle getreten bist am Kreuz. Danke, dass du für mich gesiegt hast. Danke, dass du Völker und Nationen gibst für mein Leben. Danke, dass du mich je und je geliebt hast. Danke, dass ich Vater zu dir sagen darf. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du mich zuerst geliebt hast. Auch wenn mein Dackel mich nicht liebt. Macht es wirklich. Löscht diese feurigen Pfeile aus. Bleibt da drin im Gebet, im Bibellesen. Es ist wichtig, dass wir wirklich diese Wahrheit der Bibel zu unserer Wahrheit machen. Der Glaube wächst durch das Wort und durchs Gebet. Und wir brauchen den bitter nötig. Epheser 6, 17. Und das Schwert des Geistes, welches das Wort ist. Die Geschichte kennt ihr alle in Lukas 4. Jesus ist in der Wüste. Er hat sich taufen lassen. Und ihr Lieben, er wurde nicht dreimal versucht. Es heißt, er wurde die ganzen 40 Tage versucht. Die ganzen 40 Tage erlebte er Versuchung, Anfechtung. Und am Schluss, als er 40 Tage nichts zu essen, nichts zu trinken hatte, als er schwach war und angreifbar, da kommt er mit 3 wirklich schlimmen Angriffspunkten. Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn, vielleicht bist du es ja gar nicht, dann mach aus diesen Felsbrocken hier Brot. Gönn dir was, mach einen Hamburger draus. Double Whopper. Jesus ist so hungrig und er war Mensch. Er war wirklich auch Mensch, so wie wir auch. Er wurde in Hebräerbrief, er wurde in allem versucht, wie wir auch. Und ist doch ohne Sünde geblieben. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat nicht einfach die Bibel rausgeholt und Teufel auf den Kopf gehauen. Ihr müsst in dem Fall das Wort des lebendigen Gottes aussprechen, proklamieren. In die Situation reinsprechen. Was Gott euch hier als Wahrheit anvertraut hat, sprecht es aus. Das ist das Schwert des Geistes. Die Bibel selber ist der Container, der Inhalt. Das Wort ist es, das lebendig macht. Das Wort ist es, das den Sieg erringt. Das Wort, das gesprochene Wort, ist das Schwert des Geistes. Aussprechen. Jesus hatte vermutlich gar keine Bibel dabei. Er hat es auswendig gekannt. Er war geschult da drin. Er hat es ausgesprochen. 5. Buch Mose 6, 8. Er hat es ausgesprochen. Er hat hervorragend das Schwert des Geistes geführt. Hervorragend. Und wir haben ja vorher gesehen, wir sind mitten im Krieg. Wir brauchen das Schwert des Geistes. Und wenn ihr merkt, dass ihr wieder so eine Anfechtung habt, und dann sprecht genau in die Richtung, wo es herkommt, und sagt, und in Jesu Namen. Und ich weiß, dass Jesus lebt. Und ich weiß, ich bin errettet. Und ich weiß, du hast Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, damit ich eine Zukunft habe. Und das ist gut, wenn ihr dann diese Bibelverse, wenn die in euch lebendig sind. Das ist das Schwert des Geistes. Dein Wort, Psalm 119, 105, dein Wort ist eine Leuchte meines Fußes und ein Licht auf meinem Weg. Wenn wir in dieser Welt umhertapsen, in der der Fürst der Welt, der Teufel, sein Zepter schwingt, der König ist, dann brauchen wir ein Licht in dieser Dunkelheit, damit wir klarkommen. Dann ist es wichtig, dass wir dieses Licht haben, des Evangeliums und der Bibel. Gut, dann mache ich an der Stelle jetzt Schluss. Vielleicht noch ein letzter Paukenschlag. Wenn ihr euch jetzt vielleicht nicht alles merken könnt, fangt an, mal da drin zu üben. Legt euch einen Epheserbrief hin und betet mal die Punkte durch. Und gerade wenn ihr merkt, es hängt irgendwo, es läuft in der Ehe, bei der Arbeit, es läuft da und dort nicht rund. Ihr merkt plötzlich, ich fühle mich als Christ nicht mehr ganz so fit. Dann legt die Bibel aufgeschlagen vor euch hin und betet auf Knien diese Waffenrüstung durch. Und bitte vertraut darauf, dass das Wort wahr ist und vertraut darauf, dass das Gebet Kraft hat. Und vielleicht nicht am ersten Tag, aber ihr werdet den Sieg davontragen, der bereits für euch errungen wurde von Jesus. Macht Gebrauch davon. Paulus hat uns die Waffenrüstung Gottes zur Verfügung gestellt, sichtbar gemacht, anfassbar gemacht. Dann ziehen wir sie ja auch an. Ich bete noch zum Schluss. Lieber Vater, und wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt. Vater, wir sind nie alleine, weil dein Tempel in uns errichtet ist durch den Heiligen Geist. Und es ist so großartig zu wissen, dass du in uns lebst, Herr, und dass wir in dir den Sieg davon getragen haben. Und Vater, wir brauchen alle hier im Raum, wir brauchen diese Waffenrüstung, Herr. Und ich bitte dich, hilf uns, diese Waffenrüstung anzulegen, jeden Tag aufs Neue. Und Herr, ich bitte dich auch stellvertretend für uns alle hier, mehre unseren Glauben, hilf uns im Unglauben. Nicht damit wir ein besseres Leben haben, aber damit wir als deine Kinder in der Welt sichtbar werden und dass wir dir dienen können, neuer Kraft und Freude, uns dir neu zuwenden können, dass wir nicht den Ticken und der List des Feindes erliegen. Vater, wir brauchen dich und dein Wort. Durchdring uns und rede zu uns. In Jesu Namen. Amen.